Vielen Dank für das herzliche Willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier bei euch sein können. Ich würde am Anfang noch ein bisschen was zu uns sagen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt heute Morgen. Daniela, meine Frau, und Rico Hertel, so heißen wir. Wir sind verheiratet, wir haben zwei Kinder, 13 und 15 Jahre alt. Wir sind in Tierfeld, der Gemeinde, zu der wir dazugehören. Vielleicht müsst ihr mit meinem Nachnamen und Tierfeld nicht so einen richtigen Bezug, aber meine Frau ist die Tochter von Günther und Anita Förster. Ist vielleicht eher noch im Begriff. Was ist noch zu sagen? Wir sind zum ersten Mal hier bei euch heute. Wussten nicht genau, sind wir jetzt hier richtig oder nicht. Das Internet hat die Adresse verraten und auch das Gebäude, das hat schon mal gestimmt. Aber die Erinnerung von meiner Frau hat gesagt, das sah früher anders aus. Bis wir dann erfahren haben, ihr seid erst seit einigen Jahren hier und früher war das anders. Da waren wir dann beruhigt, dass wir richtig sind. Nichtsdestotrotz habe ich noch einen Bezug zu Chemnitz. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren bei COMSA in Hartmannsdorf und viele meiner Arbeitskollegen sind Chemnitzer und deswegen habe ich durchaus einen Bezug zu der Stadt, aus der ihr kommt, wo ihr lebt. Genau, wir sind Teil der Gemeinde in Tierfeld. Seit 5 Jahren sind wir dort und Gott hat uns Kinder aufs Herz gelegt. Ja, sowohl in Tierfeld in der Arbeit wie auch generell. Deswegen haben wir gefragt, ob wir unser Herzensanliegen im Anschluss an die Predigt mit auch vorstellen können. Unser Herz schlägt für Compassion, das christliche Kinderhilfswerk. Und dem Norbert, mit dem habe ich vorher geschrieben, gefragt, ob das möglich ist. Und er hat gesagt, ja, dürft. Das ist zum Teil bekannt und das freut uns sehr. Vielen Dank dafür, dass das möglich ist. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund über und es ist uns ein Anliegen für Kinder zu sprechen. Wertvoll, weil Gottes Liebe bleibt. Das ist das Thema von heute Morgen. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie wertvoll ist denn ein Mensch? Und was macht seinen Wert aus? Wenn ihr einen Chemiker fragt, der wird sagen, naja, nicht mehr als 10 Euro Materialwert. Wasser, Kohlenstoff, Sauerstoff, vielleicht ein bisschen Amalgam. Aber naja, so viel wert ist das nicht. Der Vorteil ist, je größer und schwerer man ist, umso mehr wert ist man dann. Ich weiß nicht, ob es, doch, es gibt sicher Fußballfans unter euch. Kurze Frage an euch, das ist keine rhetorische, sondern eine echte Mitantwortmöglichkeit. Wer ist der wertvollste Spieler aktuell? Ja, das brauchst du mal noch ein Update. Das war mal, das ist für, also, letzte Jahrzehnt nahezu richtig gewesen. MAP, genau, aktuell 160 Millionen Marktwert. Da geht es sehr stark schon nach Leistung, nach Können. Und hier gilt, je älter, umso wertloser. Ja, von da bin ich froh über deinen Vorschlag mit Messi. Mittlerweile 34, nur noch Platz 21. 80 Millionen Marktwert. Naja, ich gehe mal weiter. Und zwar zum anderen Extrem, nämlich zu einer Geschichte aus Afrika, die ich als drittes Beispiel am Anfang unserer Predigt euch gern vorlesen möchte. Als ich die das erste Mal gelesen habe, dann war die für mich erstmal etwas fremd. Ich weiß auch nicht genau, ob das nur eine Erzählung ist oder ob das so 100% stimmt oder sich zugetragen hat. Aber ich fand die inhaltlich sehr, sehr gut. Und ich will die euch gerne mal vorlesen. Ein afrikanischer Vater hatte eine Tochter. Und die war keine berühmte Schönheit. Schlaksig, dürr und schief stand sie da mit herunterhängenden Schultern. Ihr Gang nicht wie eine Antilope, sondern wie ein Elefant. Ihre Augen fehlte der Funke und sie ließ den Kopf hängen. Was bin ich für ein geplagter Vater? Die Tochter nimmt mir niemand ab, die bringt als Brautpreis höchstens eine Kuh. Andere, die können für ihre Tochter 3 oder 4 Kühe verlangen. Ich muss Glück haben, wenn ich sie losbringe. Und der Vater hörte eines Tages, ausgerechnet für meine Tochter interessiert sich ein junger Mann. Na, verlange ich mal 3 Kühe. Ich kann ja immer noch auf eine runtergehen. Der junge Mann erscheint, die Familie ist versammelt. Der Vater traut seinen Ohren nicht, als der junge Mann erklärt, ich biete dir für deine Tochter 8 Kühe. Schnell, schnell setzt der Vater den Vertrag auf. Der junge Mann bezahlt, die Hochzeit wird gefeiert. Die junge Frau zieht mit ihrem Mann in dessen Dorf. Wenige Monate später bekommt das junge Paar in dem entfernten Dorf Besuch. Sag mal, sagen die Besucher zu dem Ehemann, warum hast du dich von deinem Schwiegervater so übers Ohr hauen lassen? Du bist doch sonst nicht so dumm in Geschäften. Da geht die Türe auf. Eine junge Frau erscheint, legt eine Tischdecke auf, bringt zu trinken und verschwindet. Die Besucher sehen ihr mit großen Augen nach. Ja, das ist meine Sarita, sagt der Ehemann. 8 Kühe wert. Aber die ist ja so anders, so schön und gar nicht so... Ja, vielleicht wäre sie noch hässlich, wenn sie wüsste, dass sie mir nur eine Kuh wert ist. Sie hätte ja ewig den Spott und das Gelächter der anderen Frauen am Hals. Aber seit sie weiß, was sie mir wert ist, hat sie sich verändert. Sie ist schön, seht selbst, schöner als alle. Denn ich habe für sie einen Liebhaberpreis bezahlt. Diese Geschichte zeigt, es verändert sich etwas, wenn ich jemand einen Wert zuspreche. Viele Menschen stellen sich früher oder später die Frage nach dem eigenen Wert. Man spricht in der Psychologie oft von Selbstwert oder Selbstkonzept oder auch in der Theologie von Selbstannahme und Selbstliebe. Sind Menschen überhaupt wertvoll und wenn ja, woran machen wir den Wert fest? Die Beispiele am Anfang haben gezeigt, dass wir das oft an der Leistung, die jemand erbringt, an dem Aussehen oder an dem Vermögen, was jemand hat, festmacht. Dass das in Bezug ist, ob jemand wertvoll ist oder nicht. Und wir wollen heute Morgen in die Bibel schauen und schauen, welchen Wert Gott in den Menschen sieht. Und ich fand es schön, über die ersten Lieder, die wir gesungen haben, wo wir unseren Schöpfer darüber gepriesen haben, dass er alles so wertvoll, so wunderbar und so herrlich gemacht hat. Und ich möchte mit euch am Anfang ins erste Buch Mose schauen, Kapitel 1 und die Verse 27 bis 31 lesen. Ich werde uns das nach der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische und die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen. Den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Ich finde es schön, wie so zwischen diesen Zeilen rauskommt, wie Gott sich Gedanken um seine Schöpfung macht, wie so die Nahrungskette sein soll, wie er wen versorgen will. Und es zeigt, Gott liebt seine Geschöpfe. Und er betrachtet sie und er sagt, siehe, das ist sehr gut. Und das Interessante ist, im Hebräischen steht für dieses Wort sehr das Wort meot. Und das heißt, seiner Bedeutung so viel wie Kraft oder Vermögen. Dieses Wort kommt auch vor, zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und das Wort für Kraft ist genau das Gleiche, wie es hier bei uns übersetzt ist, mit sehr. Das heißt, als Gott seine Schöpfung betrachtet, sagt er, da ist Kraft, da ist Vermögen, da ist ein Wert da, den ich geschaffen habe. Es ist sehr gut. Und wer sich in der Bibel auskennt, der wird wissen, wenig später wird so einiges, wenn nicht sogar alles, auf den Kopf gestellt. Der Sündenfall passiert und es gibt die Trennung zwischen Gott und Mensch. Das Böse ist in die Welt gekommen. Plötzlich gibt es Krankheit, gibt es Angst, gibt es Leid. Und es wird sichtbar, dass diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr so möglich ist wie vorher. Und die Bibel macht auch deutlich, dass die Menschen von Grund auf böse sind. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich habe mich gefragt, wie steht Gott dann zu seiner Aussage und seiner Einschätzung, die er ganz am Anfang über seine Schöpfung getroffen hat? Und dazu möchte ich mit euch 3 Verse anschauen aus dem Verlauf der Bibel, die uns dazu eine Antwort geben. Den ersten Vers aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 9. Die Verse 6 und 7. Und zwar ist es nach der Sintflut. Und die Sintflut war ja so eine Folge der Boshaftigkeit der Menschen. Ein Gericht, was Gott eingesetzt hat. Und danach schließt er einen neuen Bund mit den Menschen. Und in diesen Worten an Noah, da sagt er, 1. Mose 9, Vers 6, wer einen Menschen tötet, darf selbst nicht am Leben bleiben. Er soll hingerichtet werden. Denn ich habe den Menschen als mein Ebenbild geschaffen. So sieht nun zu, dass ihr euren Nachkommen zahlreich seid, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Auf der einen Seite lesen wir hier von Blutvergießen und von Gericht. Ja, also das, was das Leben nach dem Sündenfall kennzeichnet. Und auf der anderen Seite sagt Gott, ich habe sie nach meinem Ebenbild geschaffen. Die Menschen sind meine Geschöpfe. Auch nach dem Sündenfall sind wir Gottes Ebenbild, Gottes Geschöpfe. Und ich habe mich gefragt, wie blickt nun Gott auf uns sündige, fehlerhafte Menschen, auf seine Geschöpfe, die nicht mehr so sind, wie er sich das im Ursprung gedacht und geschaffen hat. Römer 11, Vers 28. Fand ich in der Hinsicht sehr interessant und gibt so ein Stück Antwort auf den Blick Gottes auf uns Menschen, die wir ihn ja teilweise auch ablehnen. Römer 11, Vers 28. Da steht, indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Doch Gott hält seine Zusagen, und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Das ist eine Aussage, die Paulus über die Juden trifft, über das Volk Gottes. Und er sagt, viele Juden lehnen Gott ab, lehnen diese rettende Botschaft von Jesus Christus ab. Und sie sind ja zu Feinden Gottes dadurch geworden, weil sie den Sohn Gottes ablehnen. Und obwohl das so ist, sagt er, bleiben Sie mein geliebtes Volk. Also unabhängig von dem Verhalten, unabhängig davon, ob Sie mit Gott leben wollen, ob Sie eher darin leben wollen oder ob Sie das ablehnen und zu Feinden Gottes werden, Gottes Aussage bleibt, Sie bleiben mein geliebtes Volk. Unabhängig, wie ein Mensch lebt, ob er Gott ablehnt, Gott liebt ihn trotzdem. Gottes Wert und Gottes Liebe ist unabhängig von unserer Lebensweise. Vielleicht sagst du, naja, das ist das Volk Gottes. Ja, die Juden, das ist ja schon immer ein Stück besonders. Aber wie ist es bei uns heute? Und dann möchte ich euch einen sehr bekannten Vers vorlesen. Johannes 3, Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die Welt. Im Griechischen steht dort das Wort Kosmos, was so viel heißt wie Ordnung, Weltordnung. Was aber auch bedeutet, die Schöpfung in ihrer Ursprünglichkeit, aber auch in ihrer Vergänglichkeit. Es sagt also, Gott liebt die Welt. Gott liebt seine Menschen, die er geschaffen hat. Er liebt die gefallene Schöpfung. Er liebt Menschen, die Gott ablehnen. Und das Ausmaß dieser Wertschätzung, die Gott den Menschen zeigt, wird durch Jesus Christus deutlich, der als Sohn Gottes selber Mensch wird, um diesen abgewandten Menschen, um dir und mir zu begegnen. Und wir lesen in den Evangelien, was die Motivation war von unserem Herrn. Ja, er betrachtet mal die Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, weil sie wie Schafe waren ohne Hirten, weil sie in die Irre gehen, weil sie verloren gehen. Und diese Liebe hat ihn ja bewogen, Mensch zu werden, damit du, damit ich in Ewigkeit bei Gott sein können. Jesus will uns Vergebung zusprechen. Er will Leben verändern. Er will Heilung bringen. Auch heute noch, 2021. Wir können an der Stelle festhalten, Gott spricht jedem Menschen einen Wert zu. Auch denen, die in unseren Augen wertlos sind. Unsere Verfassung ist ja christlich geprägt und viele Inhalte finden sich dort noch wieder, Gott sei Dank. Und wir lesen was von Menschenwürde ganz am Anfang. Und genau ist das. Es ist was, was man sich nicht verdienen muss oder erarbeiten muss, sondern was jeder besitzt von Geburt an, was jeder besitzt dadurch, dass er existiert. Du bist von Gott geliebt, weil es dich gibt. Nicht, weil du heute hier bist. Du bist von Gott geliebt, weil es dich gibt. Und nicht, weil du heute hier bist. Klar freut sich Gott darüber, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir aus der Bibel hören, wenn wir ihn loben. Aber es ändert nichts in unserer Liebe. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen durch Anwesenheit, durch Leistung. Sondern Gott liebt uns, weil wir sind, weil wir da sind. Gott liebt dich, weil es dich gibt. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Für mich kommt das am stärksten zum Ausdruck in der Begebenheit vom verlorenen Sohn. Lukas 15 finden wir die. Ja, viele von euch ist es, denke ich, bekannt, dass der eine Sohn sagt, Vater, zahl mir mein Erbe aus, Klammer auf, ich erkläre dich damit für tot, Klammer zu. Gib mir das und ich will mein Leben selber leben. Ich will es selber in der Hand haben. Ich will nicht mehr bei dir sein. Und er geht damit los und es läuft vieles gut und er gewinnt viele Freunde und dann geht irgendwann das Geld zur Neige und somit auch die Freunde. Und er ist am Boden. Die Bibel beschreibt, er ist bei den Schweinen und er wird am liebsten das Futter essen. Aber er darf es nicht. Und er beschließt, okay, ich will zurückkommen zu meinem Vater. Und von dieser Szene möchte ich uns lesen, zwei Verse aus Lukas 15, Vers 20 und 21. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Und er erkannte ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Kennst du dieses Denken, was der Sohn hat? Oh, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, dein Kind zu sein. Kennst du das vielleicht aufgrund deines Verhaltens, aufgrund von Sünde, die da ist, aufgrund vielleicht deines Aussehens, deines Alters, deiner Gebrechlichkeit, dass du sagst, Gott, ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu sein. Und was macht der Vater? Er sagt gar nichts dazu, sondern er handelt. Zum einen steht er da mit offenen Armen und er organisiert ein Fest und er holt das Beste, was er hat, für seinen Sohn, der umgekehrt ist. Und er zeigt damit ganz praktisch, ich liebe dich trotz deines Verhaltens. Und ich warte, dass du umkehrst zu mir und dass du zurückkommst. Und ich habe Ausschau gehalten. Und es ist das Größte für mich, dass du jetzt wieder da bist. Und ich habe mich gefragt, warum will Gott, dass wir umkehren, obwohl er uns doch bedingungslos liebt. Obwohl er selbst die Feinde Gottes, die Gott ablehnen, liebt. Und ich glaube, oder für mich die Antwort ist, weil Gott weiß, dass echtes Menschsein, nämlich dieser Schöpfungsgedanke, das, was er uns hineingelegt hat, dass das nur funktioniert, wenn wir in Beziehung mit ihm leben. Wir können das nur richtig leben, erleben, wenn wir in Beziehung zu ihm sind. Und jede Sünde schwächt diese Erlebbarkeit, wie Gott ist, wie Gott sein möchte zu uns. Und deswegen möchte er, dass jeder Mensch umkehrt zu Gott, zu ihm zurückkommt, um zu entdecken, was Gott hineingelegt hat, an Gaben, an Fähigkeiten, um zum Segen zu sein für andere. Was bedeutet nun dieser Gedankengang für uns ganz praktisch? Ich habe drei Punkte, die ich gerne euch vorstellen möchte. Und mein Wunsch ist, dass davon einer dabei ist, wo du sagst, okay, damit bin ich gerade an dieser Stelle, das ist für mich dran. Vielleicht war es für dich neu zu hören, dass du wertvoll bist weil Gott dich liebt. Und vielleicht ist dieses Bild des Vaters, der mit offenen Armen dasteht, heute genau dein Bild. Der Vater, der auf dich wartet und der zu dir sagt, du bist es wert, mein Kind zu sein. Du bist es wert, mein Kind zu werden. Dann lade ich dich ein, heute Morgen zu diesem Vater zu kommen. Ich lade dich ein, deine Schuld, dein Versagen zu bekennen und zu erleben, wie Gott dich davon freispricht. Der im Namen Jesu, der am Kreuz gestorben ist, dir Vergebung zuspricht. Ich lade dich ein, das, was dich belastet, abzulegen, zu bekennen und Freiheit, Wertschätzung Gottes zu erleben. Und neu zu entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat, wo du ein Segen sein kannst für andere, wo du anderen Wert zusprechen kannst. Das ist der erste Gedanke als praktische Anwendung. Vielleicht sagst du auch, naja, das, was du gesagt hast, das ist nochmal eine Bestätigung von dem, was ich schon wusste. Vielleicht bist du ins Nachdenken gekommen, dass jeder Mensch wertvoll ist, weil Gott ihn liebt. Auch die, wo du über andere vielleicht nicht so gut denkst, wo du ihnen keinen Wert so richtig zusprichst oder abfällige Gedanken hast. Vielleicht ist es der, der eine andere politische Auffassung hat als du oder der anders über Corona und die Maßnahmen denkt. Auch die Person ist wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht ist da jemand, der einen anderen Lebensstil hat, als du ihn für gut heißen kannst. Dieser Mensch ist wertvoll in Gottes Augen. Vielleicht hast du den alten Menschen vor Augen, wo die Betreuung und die Pflege einfach so schwierig ist. Auch dieser Mensch ist wertvoll in Gottes Augen. Und ich lade dich ein, so als Challenge, als Aufgabe für nächste Woche, zu überlegen, wie und wo kannst du nächste Woche wertschätzend mit und über andere reden. Wo hast du Kontakte, sei es auf Arbeit, sei es in deiner Nachbarschaft. Dann nimm dir das bewusst mit, diese Wertschätzung, die Gott gibt, anderen Menschen weiterzugeben. Das kann ein liebes Wort sein, eine Ermutigung, ein Dankesagen. Das kann ein, wenn man Not sieht, das kann ein nicht mit einstimmen in das Gejammer und Gemeckere sein und das Schimpfen über die anderen, sondern ein positives Sehen, ein positives Reden sein, ein wertschätzendes Reden. Ich lade dich ein, das für dich anzunehmen und zu schauen, wo gibt dir Gott nächste Woche Gelegenheit, wertschätzend zu reden. Vielleicht auch hier in der Gemeinde. Dem, der so eine andere Auffassung vielleicht hat über Abläufe, über das, wie Gemeinde aussieht. Ich denke, dass es gut ist, Gott uns unterschiedlich als Gemeinde zusammenstellt, was ein gutes Übungsfeld ist, wertschätzend miteinander umzugehen. Und mit und übereinander zu reden. Und das dritte Beispiel, was ich euch gerne als Reflexion sagen möchte, als praktische Anwendung, geht über unser Lebensumfeld hinaus und es betrifft die weltweite Gemeinde. Und es ist das, was Gott uns so aufs Herz gelegt hat und gezeigt hat, ist die Arbeit von Compassion, wo wir sehen, welche Auswirkung Wertschätzung hat, welche Auswirkung positive Wertschätzung in Menschen hat, was das mit Menschen, was das mit Kindern macht. Ja. Super, jetzt brauchen wir die Präsentation, vielen Dank. Und es ist bei Kindern genauso wie bei uns. Kinder, die in extremer Armut leben, die glauben den Lügen, die sie haben. Und das sind mittlerweile über 385 Millionen Kinder, die weltweit in extremer Armut leben. Das heißt, die weniger als gerechnet $1 zum Leben zur Verfügung haben pro Tag. Und das ist eine Zahl von vor Corona. Und die Prognose von UNICEF, Save the Children, aus dem Mai letzten Jahres, die sagt, dass diese Zahl um 86 Millionen, um 15% steigen wird auf 450 Millionen Kinder, die in extremer Armut leben. Und diese Armut, die pflanzt den Kindern was ein? Eine Lüge. Nämlich, dass sie sagen, schau dich um. Du bist wertlos. Du lebst schon immer in diesem Umfeld. Du kommst da nicht raus. Du schaffst es nicht. Bräuchte mal bitte die nächste Folie. Ja, ich bin schon hier der Drückeberger. Das geht nicht. Jetzt ist es da. Genau. Ja, diese Armut pflanzt den Kindern das ein. Ja, du lebst hier in dieser Blechhütte. Du kommst da nicht raus. Du bist wertlos. Du bist nicht wert, dass man Medikamente kauft, um dir zu helfen. Du schaffst es nicht. Du bist alleine. Und genau gegen diese Lügen setzt Compassion an. Weil Compassion will den Kindern zeigen, du bist wertvoll. Du bist geliebt. Weil Gott dich liebt. Weil Gott dich wunderbar geschaffen hat. Weil Gott was in dich hineingelegt hat. Und du kannst was. Gott hat dich begabt und das gilt es zu entdecken, das gilt es herauszufinden. Und du bist nicht alleine, sondern wir als weltweite Gemeinde, Christen in aller Welt, wir stehen hinter dir. Wir glauben an dich, weil Jesus an dich glaubt. Und Compassion hat das Ziel, Kinder aus Armut zu befreien im Namen Jesu. Das ist das große Anliegen und Compassion arbeitet über 1:1 Patenschaften. Ein Kind in extremer Armut wird mit einem Paten in einem reichen Land verbunden. Und hier seht ihr die Länder, in denen Compassion arbeitet. Die blauen, das sind die Partnerländer, wo Compassion mit Gemeinden vor Ort zusammenarbeitet, um Kinder aus Armut zu befreien. Und die grünen, das sind die, wo Compassion um Partner und Unterstützer wirbt, um Kindern zu helfen. Und das, was uns an der Arbeit von Compassion überzeugt, die in Mittel- und Südamerika arbeiten, in Afrika und Asien, dass sie immer mit Gemeinden vor Ort zusammenarbeiten. Gemeinden auf Basis der Evangelischen Allianz. Und diese Partnergemeinden, die verantworten die Kinderzentren. Diese Gemeinden, die Mitarbeiter vor Ort, die wissen, wo die Not am größten ist. Die wissen, was die Menschen brauchen, was die Kinder brauchen. Die sind da und mit Hilfe der Patenschaften versetzen wir sie in die Lage, sich um die Kinder zu kümmern und die Kinder wiederum, dass sie am Patenschaftsprogramm der Gemeinde teilnehmen können. Und in diesem Projekt, da werden die Kinder ganzheitlich betreut, ihnen wird das gegeben, was sie für eine Entwicklung brauchen. Zuallererst hören sie, dass sie wertvoll sind, dass Gott sie liebt, dass Gott was mit ihnen vorhat. Sie erleben Wertschätzung durch die Mitarbeiter. Sie werden medizinisch versorgt. Sie bekommen das zu essen. Nachhilfe, Schulgeld wird übernommen. Und sie lernen, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken. Das, was Gott in sie hineingelegt hat. Mit dem Ziel, später einmal selber für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Aber ich glaube, am besten kann das jemand beschreiben, der das selber erlebt. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Ich würde euch bitten, das mal abzuspielen. Von Hector aus Mexiko.
Moderne Kultur und Natur Hand in Hand gehen. Leider bestimmen auch Armut, Korruption und Drogenhandel den Alltag vieler Menschen. 52% der Bevölkerung Mexikos lebt unterhalb der Armutsgrenze. Diese Lebensverhältnisse zwingen viele Kinder als Straßenverkäufer, Schuhputzer oder in Fabriken Geld zu verdienen. Andere landen in der Prostitution oder flüchten sich in Süchte. Hector ist eines von vielen Kindern, die in Armut aufwachsen.
Manchmal finde ich, dass das, was am schönsten ist, viel stärker sein muss als die Traurigkeit, damit es immer Licht und Schönheit gibt und Farben in dieser Welt.
Hector es un niño.
Hector ist ein Kind, das es liebt zu malen. Das es liebt, sich selbst auszudrücken durch seine Bilder. Er ist ein Kind, das sich mit offenen Augen die Dinge vorstellt. Er ist ein Kind, das es liebt, alles zu malen. Er gibt ihm Leben, er gibt allen Dingen Farbe, an die er denkt.
Hector widmet 2 oder 3 Stunden am Tag dem Malen.
Hector lebt mit seiner Großmutter und mit seiner Tante zusammen. Seine Großmutter hat das Sorgerecht für ihn erhalten, nachdem er eine schwierige Zeit durchgemacht hat.
Tal vez se llegó al acuerdo por medio de instancias, por medio de un juez, de que la custodia totalmente.
2012 kam Hector auf eine neue Schule mit künstlerischem Schwerpunkt, unterstützt durch die örtliche Partnergemeinde von Compassion.
Diese Schule ist gut für Hector, weil sie die richtigen Kurse hat, darunter den Malkurs, den Hector besonders mag, fürs Zeichnen und Malen.
Compassion hilft Kindern wie Hector zu verstehen, dass sie wertvoll sind.
Ich glaube, es ist gut, in diesem Club zu sein. In diesem Kinderzentrum. Sie haben mich unterstützt. Im Kinderzentrum basteln wir, essen wir und feiern Kindergottesdienst. Manchmal erzählen wir biblische Geschichten.
In el centro de desarrollo.
Im Kinderzentrum ist es uns wichtig, Kindern Angebote zu machen, die ihnen geistig helfen, sozial, emotional und geistlich. Wir bieten auch Workshops an, um die Fantasie der Kinder anzuregen.
Ich fühle mich sehr wohl, weil ich mich hier frei fühlen kann. Dazu hat besonders Lupita, meine Lehrerin, beigetragen. Sie war diejenige, die mich unterstützt hat.
Als Hector ins Kinderzentrum kam, war er ein sehr schüchternes, zurückgezogenes, stilles Kind. Früher war Hector ein Kind ohne Träume. Er hatte keine Ziele für sein Leben. Das ist jetzt anders. Mittlerweile ist Hector ein Junge mit großen Träumen. Er möchte einmal ein bekannter Maler werden.
2012 gewann Hector einen landesweiten Kunstwettbewerb. Sein Bild hängt nun in einem Regierungsgebäude in Mexiko-Stadt.
Ich bin stolz, glücklich und zufrieden, Hector heute so zu sehen.
Ich glaube, dass die guten Erfahrungen im Kinderzentrum, die mich jetzt so sehr weiterbringen, mir auch in Zukunft helfen werden.
Es ist schön zu erleben, dass er seine Vergangenheit mehr und mehr hinter sich lassen kann.
Die Vergangenheit war traurig, aber ich kann sie hinter mir lassen, weil ich eine Zukunft habe. Und die wird bunt und voll.
Dass Hector eine Zukunft vor sich hat, wo er plötzlich Hoffnung hat, auf die er sich freut, an die er glaubt, ist möglich, weil es Menschen gibt, die in ihn investieren, weil es einen Paten gibt, der mit 30 Euro im Monat ermöglicht, dass das Kinderzentrum Mitarbeiter anstellen kann, die sich um die Kinder kümmern und dass die Kinder dann in diese Programme gehen können. Das ist eine Verbindung, die es gibt. Und die zweite ist, dass man sich Briefe schreibt, ein Pate mit seinem Kind. Und diese Briefe, die enthalten oft die Ermutigung und die Wertschätzung für die Kinder. Diese Briefe sind das, was für die Kinder das besonders macht. Da ist jemand am anderen Ende der Welt, aus Chemnitz, aus Sachsen, aus Deutschland, der denkt an mich, der betet für mich, der investiert in mich, der sieht mich. Und es ist das, was die Kinder verändert. Sie prägt, wenn sie Wertschätzung, Ermutigung aus den Briefen bekommen. Und es ist auch das, was uns verändert als Familie. Das war so ein Auslöser mit unserer ersten Patenschaft, die uns so die Augen geöffnet hat. Da ist ein Kind am anderen Ende der Welt, das schreibt, dass es für uns betet. Dass wir für sie wie Mama und Papa sind. Dass sie will, dass es uns gut geht. Und wir dachten, Moment, ja? Wer ist denn hier? wem geht's denn hier gut und wer ist in extremer Armut? Also die Briefe verändern auch uns und sie helfen uns, unseren Blick zu weiten. Ich möchte euch einladen, selber ein Stück Welt zu verändern. Vielleicht habt ihr schon eine Patenschaft, dann will ich dich ermutigen, heute Nachmittag einen Brief zu schreiben an euer Patenkind. Vielleicht von dem Gottesdienst zu schreiben, davon zu schreiben, dass es wertvoll ist, weil Gott es lieb hat, dass er an es glaubt, dass Gott in sie was hineingelegt hat und dass es eine Zukunft gibt, die herrlich sein wird. Einmal bei Gott, aber auch hier. Vielleicht ist das auch neu für dich, dann lade ich dich ein, am Infostand, wir haben einen kleinen Stand hier aufgebaut, einfach mal vorbeizukommen, dich zu informieren. Und ich habe noch jemanden mit nach vorn gebracht. Und zwar den Zekarias. Das ist ein Kind, das noch auf einen Paten wartet. Er kommt aus Äthiopien, er lebt mit seinen Eltern in Mekelle, das ist die Provinzhauptstadt von Tigray. Ja, und wer Nachrichten verfolgt, der wird mitkriegen, dass es da seit einigen Monaten Unruhe, teilweise kriegsähnliche Zustände gibt. Er ist gestern 2 geworden, hatte Geburtstag. Und deswegen habe ich ihn mit nach vorn geholt. Weil es ungewöhnlich ist, dass 2-Jährige schon aufgenommen werden, meistens so 3 bis 6. Aber Compassion hat noch ein Mutter-Kind-Programm, wo Kinder von Anfang an begleitet werden und wo man auch schon zeitiger Kinder aufnimmt, wenn die Not besonders groß ist. Und es ist dringend notwendig, dass er seine Familie Hilfe bekommt. Sie sind Kleinbauern in dieser Kriegsregion gerade. Und ich habe bei Compassion nochmal angefragt und sie haben gesagt, circa 140.000 Kinder leiden an Hunger gerade durch diese kriegerischen Zustände, durch die Aufstände. 400.000 Menschen insgesamt. Und oft ist es so, dass dort, wo Menschen in extremer Armut leben, dass kriegerische Zustände, dass Naturkatastrophen dazukommen, die die Situation noch verschlimmern. Und mit deiner Patenschaft kannst du Zekarias helfen, am Angebot des Kinderzentrums in seiner Stadt teilzunehmen. Das hat den klangvollen Namen Miserete Christus Church. Das heißt, Christus ist die Grundlage. So heißt der Gemeindename übersetzt von der Gemeinde, die das Kinderzentrum verantwortet. Und er wird dort ärztlich versorgt. Er kann Nahrungsmittel, Gesundheitsunterricht erhalten. Und er wird liebevoll in seiner Persönlichkeit gefördert. Seinen Begabungen. Es wird ihm mal ermöglichen, die Schule zu gehen, Schulsachen zu haben. Und auch die Eltern werden zu Hause besucht und in die Gemeinde eingeladen. Zekarias ist ein von vielen Kindern, die noch auf einen Paten warten. Wir haben auch noch andere Patenkindervorschläge mit, die liegen auf dem Tisch. Und ich lade dich herzlich ein, dich zu informieren, vorbeizukommen. Wir stehen gern Rede und Antwort und wir sind überzeugt, dass das eine Arbeit ist, wo Hilfe ganz konkret ankommt und wo Kinder verändert werden, weil sie Gottes gute Botschaft hören und weil es jemand gibt, der an sie glaubt und der sich vor Ort um sie kümmert, der für sie da ist, um ihnen diese Liebe Gottes ganz praktisch zu zeigen. Ich möchte kurz zusammenfassen am Ende. Es ging heute darum, dass jeder Mensch, dass du von Gott geliebt bist, weil es dich gibt. Du bist wertvoll, weil Gottes Liebe bleibt. Und ich lade dich ein und habe dich eingeladen, heute zurück zum Vater zu kommen, ganz bewusst zu Gott zu kommen, in dem Wissen, dass er dir zuspricht, du bist es wert, mein Kind zu sein. Zu wissen, dass er mit offenen Armen dasteht, um dir Vergebung zuzusprechen, um dich frei zu machen von dem, was dich belastet. Der zweite Punkt war, dass ich dich einladen will, diese Wertschätzung, die du selber von Gott erlebst und erfährst, mit anderen zu teilen, zu überlegen, wo kannst du nächste Woche Menschen mit Wertschätzung in deinem Umfeld oder in der Gemeinde begegnen, wertschätzende Worte sagen, Danke sagen, ganz praktisch mithelfen. Vielleicht ist die Nachbarin, die Kassiererin im Supermarkt, wo auch immer. Und ich lade dich ein, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht für ein Patenkind, um ihnen zu zeigen, du bist wertvoll und wir stehen zusammen. Gott segne dich dabei. Amen. Amen.